PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Ihr hört eine neue Folge Bildungswelle, wie immer mit Iris und
Kaya. Ja, heute ist eine sehr besondere Folge in zweierlei Hinsicht. Zum einen feiern wir 20 Jahre Bildungswelle und deshalb nutzen wir diese Sendung für ein Throwback. Was hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten so getan und wie hat sich die Lehre an der PHKA und vor allem der Lehrberuf verändert?
Wir blicken auch auf unsere Seite. Wie wurde vor 20 Jahren die Bildungswelle produziert? Da haben im Laufe der Jahre ja auch RedakteurInnen gewechselt. Und so wird es auch weiterhin sein, denn das ist der zweite Punkt der besonderen Sendung heute. Für Kaya und mich ist das unsere letzte Sendung. Wir geben ab an unseren Kommilitonen Jakob.
Genau, den lernt ihr später auch noch kurz kennen. Wir starten jetzt aber erstmal ganz von vorne, wie die Bildungswelle hier zu uns ans Institut für Musikjournalismus gekommen ist.
Wie die Bildungswelle ihren Weg in den jungen Kulturkanal gefunden hat, das kann uns Professor Dr. Peter Overbeck erzählen. Herr Overbeck, aktuell sind Sie ja jetzt Prorektor der HFM, aber damals, als die Bildungswelle gestartet hat, da waren Sie sozusagen noch für den Sendebetrieb hier verantwortlich. Wie war das denn? Wie ist die Bildungswelle hierher gekommen?
Die Bildungswelle ist dadurch hergekommen, dass wir in unserem Programm Fensterprogramme anzubieten haben. Das schreibt die Lizenz vor. Das ist aber auch eine wesentliche Bereicherung unseres Programms und wir versuchen da immer auch Anbieter zu finden, die auch inhaltlich sehr, sehr gut passen zu unserem Portfolio und vor allem den Studierenden auch die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu sammeln, auch jenseits des reinen Musikprogramms.
Wissen Sie noch, ist die PH gekommen und hat angefragt oder haben Sie praktisch geguckt, welchen Kooperationspartner könnte man denn ins Boot holen?
Also wenn ich mich erinnere, war es so, dass die Frau Professor Hermes, die damalige Rektorin, auf uns zukam und wir hatten ein Gespräch in der Pädagogischen Hochschule mit der Frau Buttgereit, die, soweit ich weiß, weiterhin im Rektorat auch noch aktiv ist. Und dann hatten wir gemeinsam überlegt, was eine Form wäre, die die Inhalte der PH auch in die Stadt hinausträgt und auch den Mitarbeiterinnen natürlich auch einen Einblick gibt, was an Vielfalt im Programm läuft.
Inwieweit waren Sie damals noch involviert in die ersten Folgen oder haben Sie da noch Einblicke gehabt oder haben Sie es direkt an die Studis sozusagen weitergegeben?
Wir hatten eigentlich einen Austausch. Wir haben uns auch natürlich die Sendung angehört, den Namen auch überlegt, was da dann entsprechend rauskommt. Und das war, soweit ich weiß, auch der Vorschlag der PH, diesen Namen Bildungswelle auch zu wählen, der ja auch sehr gut auch abdeckt, was dort unterrichtet und ausgebildet wird.
Wie haben Sie jetzt so die Entwicklung erlebt? Wie gab es Rückmeldungen von den Studierenden, die das vielleicht die Jahre über betreut haben oder auch so allgemein, wie ist das hier im Team angekommen?
Es war immer eine schöne Möglichkeit, dass ein oder zwei Studierende diese Sendung betreuen und dadurch auch, sagen wir mal, neue Kompetenzen auch erwerben, sich mit Themen zu befassen, von denen sie davor wahrscheinlich noch gar nichts wussten. Und umgekehrt für die PH auch eine schöne Möglichkeit, das zu kommunizieren, was tatsächlich an Forschungsgebieten auch tatsächlich dort ist, an Veranstaltungen und so weiter. Und soweit ich weiß, wird es auch sehr gut gehört und steht ja auch eben online zur Verfügung, sodass man es nicht nur synchron, sondern auch asynchron anhören kann.
Ja, das stimmt, auf Spotify zum Beispiel. Mhm. Warum sind denn Fensterprogramme jetzt, abgesehen davon, dass sie natürlich verpflichtend sind, auch so wichtig?
Sie sind wichtig, weil sie einerseits eben, wie gesagt, den Studierenden eine Möglichkeit geben, auch da Erfahrung zu sammeln, andererseits der Öffentlichkeit auch zu zeigen, was gibt es an der Bildungsfront in Karlsruhe, außerdem noch außerhalb des jungen Kulturkanals. Und so sind auch ganz gute Kontakte auch entstanden, beziehungsweise Kontakte konnten in Form von Fensterprogrammen auch noch intensiviert werden.
Herr Overbeck, danke für diesen kurzen Überblick über unseren Senderablauf hier. Danke.
Gerne, Frau Freiberger.
Ja, dann war also planerisch alles eingetütet und es ging nur noch darum, einen Redakteur oder eine Redakteurin zu finden. Die ersten Sendungen vor 20 Jahren gingen live on air mit Christine Schobel. Wir wollten natürlich auch von ihr wissen, wie sie den Prozess damals so wahrgenommen hat.
Also ich bin einfach gefragt worden und fand das sofort super interessant, eben weil ich das selber mitgestalten durfte und den Jingle machen durfte, habe ich mir gleich gedacht, das klingt gut, musste ich nicht lange überlegen.
Und den Jingle könnt ihr nach wie vor am Anfang jeder Sendung hören. Was war denn das Konzept der Bildungswelle?
Ich glaube, die Idee war einfach, ein bisschen die PH vorzustellen und die Projekte, die da am Laufen waren. Und ja, einfach, dass die PH ein bisschen publik wird.
Und das machen wir bis heute, News und Facts der PHKA an euch weiterzugeben. Und auch die Art und Weise, wie wir das machen, hat sich eigentlich kaum verändert.
Das waren eigentlich nur Interviews und mal eine kurze Reportage bei einer Preisverleihung, kann ich mich noch erinnern. Ansonsten waren es doch eher Interviews mit den Dozenten.
Christine Schobel hat die Bildungswelle ein Dreivierteljahr betreut und währenddessen natürlich auch das ein oder andere Highlight erlebt.
Also besonders cool fand ich damals den Schulgarten. Also das war ja so ein Projekt, so ein Modell für die ganzen Schulen für Baden-Württemberg. Und da kamen tatsächlich auch regelmäßig Besucher aus Japan. Das fand ich total faszinierend. Das fand ich super. Und dann kann ich mich erinnern, hatte ich mal in der Sendung einen Professor, der hatte so viele Forschungsprojekte am Laufen, da hätte man mehrere Sendungen mitfüllen können. Das war sehr interessant. Es würde mich auch echt interessieren, was da jetzt draus geworden ist aus den ganzen Projekten.
Den Lerngarten gibt es, wie ihr seit unserer letzten Sendung wisst, ja immer noch. Neben den inhaltlichen Highlights konnte Christine Schobel auch für sich selbst einiges mitnehmen.
Also Benefit war einfach, dass das eine wunderschöne Zeit war und dass ich da sehr gern dran zurückdenke, weil die Atmosphäre immer sehr, sehr, sehr nett war dort in der pädagogischen Hochschule.
Und genau das ist ja das Schöne an der Vorbereitung einer Sendung. Man kommt mit vielen Menschen in Kontakt und lernt unheimlich viel Neues dazu.
Und die RedakteurInnen können auch immer ihre ganz eigenen Ideen mit reinbringen. Wir haben zum Beispiel die Kategorie schon gewusst überlegt und eingebunden, zu der wir natürlich später noch kommen werden. Ja, damit haben wir jetzt die Sicht des jungen Kulturkanals abgedeckt und schauen auf die PHKA. Was hat sich denn da in der Lehre so getan?
Für den optimalen Überblick haben wir mit drei Dozierenden gesprochen. Professor Dr. Gabriele Weigand und Professor Dr. Rainer Bolle lehren bereits seit über 20 Jahren an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Hingegen ganz neu unter den Dozierenden ist Professor Dr. Nico Link.
Frau Weigand hat uns erzählt, wie die Lehrveranstaltungen damals so ausgesehen haben.
In der Lehre damals standen tatsächlich die Staatsexamen im Vordergrund und ich vergleiche das aus der heutigen Perspektive. Der große Unterschied war, es gab natürlich keine digitalen Technologien. Man hatte eine große Einführungsvorlesung zum Beispiel in Erziehungswissenschaft, wo 800 Menschen in der Aula vor einem saßen und man hat analog und mit den Studierenden in direktem Kontakt die Vorlesungen gehalten. Das war sehr spannend, weil man zu vielen direkten Kontakt bekommen hat. Und gleichzeitig war es auch, wenn man so will, eine Art Massenveranstaltung, die wir aber dann versucht haben, sehr gut auch durch Kolloquien anzureichern, um in Kontakt zu den Studierenden zu kommen. Dann gab es diese riesen Klausuren am Ende. Und was besonders spannend war, da es ja Staatsexamen war im Vergleich zu heute, es gab eine gemeinsame Abschlussprüfung. Und diese Abschlussprüfung war tatsächlich noch mit Menschen aus der zweiten und dritten Phase. Das heißt, da kamen zum Teil Seminarlehrer an die Hochschule und wir haben Examina abgenommen, mündliche Examina mit jedem Studierenden eine halbe Stunde lang und hatten dabei eben auch den Kontakt zur zweiten oder dritten Phase. Das gibt es jetzt heute auch nicht mehr.
Herr Link hat das selber damals im Studium erlebt. Heute ist er Professor an der PHKA. Was hat sich so verändert?
Das kann ich sehr gut noch nachvollziehen. Ich habe damals an der Universität Stuttgart studiert und ich kenne es genau auch so 800 Studierende in einem Hörsaal und mit heute gar nicht direkt zu vergleichen. Das, finde ich, hat sich zum Positiven gewandelt. Auch der Einsatz, wie Frau Weigand es schon angesprochen hat, mit digitalen Medien zu arbeiten. Es können Inhalte der Lehrveranstaltungen besser nachbereitet werden. Und das ist ein Punkt. Und was ich jetzt auch stärker wahrgenommen habe, die Forschungsorientierung, also der Einfluss von, es wurde natürlich auch damals vor 20 Jahren schon viel geforscht, aber dass es jetzt so systematisch verzahnt wurde in der Lehrerbildung, dass wir dann versuchen, entsprechende Befunde aus der jeweiligen fachdidaktischen Forschung oder auch Befunde aus der Lernforschung stärker in die Ausbildung von Lehrkräften einzubinden. Das ist in meinen Augen, hat sich das massiv geändert und auch dahingehend dann entsprechend ja, gewandelt aus meiner Perspektive.
Herr Link unterrichtet unter anderem das Fach Technik an der PHKA und hat zu seinen Studis oft einen sehr engen Draht. Früher war das in seinen Augen anders.
Ja, früher war dieser professorale Habitus in meinen Augen stärker ausgeprägt. Also ich kenne das noch wirklich, da war dann vorne der CFI-Professor, waren auch fast nur Männer, leider zu der damaligen Zeit, lag vielleicht auch an der technisch geprägten Universität. Das hat sich massiv geändert in meinen Augen, dass da auch diese Distanz etwas zurückgegangen ist. Aber das, diesen Prozess haben vielleicht auch die Frau Kollegin Weigand dann entsprechend schon, oder auch Herr Bolle, Sie haben ja das sicherlich dann auch schon mehr miterlebt in den letzten 20 Jahren, als ich jetzt, der jetzt erst seit 4 Monaten hier an der Pädagogischen Hochschule forschen und lehren darf.
Herr Bolle hat das damals ein bisschen anders wahrgenommen. Für ihn war das auch immer von Student zu Studentin unterschiedlich.
Ja, ich weiß nicht, ich selbst bin vielleicht so wahrgenommen worden, dass ich sozusagen etwas distanziert in der Vorlesung vor 800 Leuten stehe, beziehungsweise 2x400, je nachdem. Aber ich selbst habe mich selbst nicht so erlebt. Naja, also ich bin auch immer Fußballtrainer gewesen und habe von daher immer relativ lockeres Verhältnis zu denjenigen, die sozusagen sich überhaupt näher rantrauen, sagen wir mal so. Nicht? Also ich habe über Jahre lang ja so ein Tutorensystem mit der Einführungsveranstaltung verbunden und das war sehr persönliche Begegnung, auf jeden Fall. Mit den meisten anderen, die sich dem eher intellektuell und auch physisch entzogen haben, ist das natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, das ist ja ganz klar. Aber um noch mal zur Vorlesung eben kurz, da waren schon noch andere Möglichkeiten. Also weil wir vorher ja keine Internetvernetzung hatten. Die Studierenden hatten keine Laptops. Wenn jemand mal einen Computer hatte vor 20 Jahren, dann war das schon viel. Es gab noch Hausarbeiten, die handschriftlich abgegeben wurden. Das hat dann nachher ziemlich schnell aufgehört, aber erst mit StudIP konnte man sozusagen auch unsere Papiere besser vertreten. Wir haben vorher Kopien gemacht für 800 Leute. Also nicht, das sind ganz andere Möglichkeiten gewesen, ja.
Aber ich kann mich noch erinnern, als wir diese großen Vorlesungen hatten 2004, 2005, dass wir tatsächlich Manuskripte gedruckt haben, Textbände gedruckt haben, die dann alle 800 sich entweder direkt in einem Printshop abgeholt haben oder eben wir sie direkt ausgegeben haben. Aber da gab es eben tatsächlich noch keine digitalen Möglichkeiten. Wir haben dann nur mit Pencil and Paper gearbeitet, wenn man so will.
Ja, so viel wird heute natürlich nicht mehr gedruckt, dank der Digitalisierung. Die Dozierenden heute profitieren natürlich von neuen Medien.
Also ich gehe morgens mit einem Notebook zur Arbeit und da ist alles drauf. Ich glaube, das verdeutlicht schon relativ viel, wie das jetzt hier abläuft. Aber bin ich natürlich aus einer ganz anderen Generation. Selbst von meiner Lehrertätigkeit habe ich meistens morgens nur noch den USB-Stick dabei gehabt, aber alles digitalisiert. Insofern ist das wahrscheinlich auch so ein Generationending, was da mitschwingt. Und man da auch ganz anders in einem Arbeitsprozess eingebunden ist, wobei ich hier immer noch Stift und Papier auf dem Schreibtisch liegen habe. Das lässt sich dann irgendwie auch nicht ganz digital lösen, für mich zumindest.
Dass sich die Lehre im Laufe der Zeit verändert und anpasst, ist ja klar. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Institution Pädagogische Hochschule. Laut Frau Weigand hat es vor 20 Jahren einen sehr großen Umbruch gegeben, der auch für heute entscheidend ist.
Ich finde, es hat ein Generationenwechsel um 2004 stattgefunden. Und zwar insofern, als es einige Berufungen von Professorinnen und Professoren gab, also auch beides. Und zwar insofern, als die in der Regel habilitiert waren. Im Vorfeld gab es ziemlich viele Professorinnen und Professoren, die zum Teil noch nicht mal Promotion hatten und eine Professur hatten. Und 2004 war, denke ich, so ein Moment, wo man sich deutlich gemacht hat, wir müssen jetzt stärker in Richtung wissenschaftliche Institutionen gehen. Und deswegen wurden eben Professuren auch mit Habilitation verstärkt besetzt und damit dem auch Rechnung getragen, dass man ja als wissenschaftliche Einrichtung erst in den 90er Jahren übrigens Promotions- und Habilitationsrecht bekommen hat. Vorher war das keine wissenschaftliche Einrichtung, sondern eine Lehrerbildungsanstalt. Und da war Anfang der 2000er Jahre und eben mit dem Geburtstag der Bildungswelle tatsächlich auch ein Umschwung von der Generation her. Neuberufungen mit Habilitationsrecht beziehungsweise mit abgeschlossener Habilitation haben dazu beigetragen, dass die Hochschule insgesamt stärker zu einer wissenschaftlichen und Forschungseinrichtung wurde. Und wenn man heute betrachtet, würde ich sagen, gibt es fast noch mal einen Umschwung, einen Generationenwechsel in den letzten Jahren. Da gehört die Zerlink auch dazu. Nicht direkt als Junior-Prof mit Tenure-Track, aber es gibt einige Junior-Profs mit Tenure-Track. Die Hochschule hat wesentlich mehr Drittmittel eingeworben, wie Universitäten auch. Die Anzahl der Promoventen steigt und das war 2004 ja auch noch nicht der Fall. Da musste man als Studierender, dadurch, dass man Staatsexamen hatte und nicht das Promotionsrecht, noch ein Promotionsaufbaustudium absolvieren, um überhaupt promovieren zu können. Also das zeigt den weiten Weg der pädagogischen Hochschule hin zu einer tatsächlich universitären Einrichtung.
Herr Bolle ist schon seit 20 Jahren Dozent an der PHKA. Wir wollten aber von ihm wissen, was die Dozierenden von heute so alles mitbringen müssen.
Ja, das ist eigentlich nicht so viel anders. Er muss natürlich jetzt mit den digitalen Medien besser umgehen können. Im Blick auf die Lehre selbst sind seine Kompetenzen nach wie vor gefragt, die man auch unabhängig von der Digitalität in Augenschein nehmen könnte. Also das, glaube ich, ist nicht so das Wesentliche. Aber was sicherlich wichtig wäre, was vielleicht noch viel zu wenig gelingt, ist, die Studierenden zum Studium mitzureißen, also so richtig zum Studieren. Also wenn ich da mal nochmal in die früheren Vorlesungen von 2002, da fing das jetzt bei mir an, hier an der Pädagogischen Hochschule, da ist mir schon aufgefallen, vielleicht je nach Größe der Veranstaltungen unterschiedlich, nicht in Seminaren, aber in den Vorlesungen, dass das vielfach auch als Unterhaltungsveranstaltung wahrgenommen worden ist. Das heißt, es gab eine Vorlesung und ab der fünften Reihe haben sich die Leute unterhalten, statt aufmerksam sich mit der Sache zu beschäftigen. Das kannte ich aus meiner Studienzeit nicht. Also da würde ich sagen, das ist noch ein viel gewaltigerer Unterschied zwischen dem, was 20 Jahre vorher war, als dem digitalen Umbruch. Also die Studieneinstellungen, die bei ganzer Reihe Studierenden vorbildlich ist, aber in der Masse der Studierenden aber nicht. Und das würde ich sagen, da muss man ganz anders mit rechnen und da muss man ganz anders mit umgehen. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, die man heute, glaube ich, da mitbringen müsste.
Nicht nur die Lehre und die Lehrenden haben sich mit der Zeit gewandelt, sondern auch die Lernenden, also die Studis. Frau Weigern findet, dass heute vor allem eins wichtig ist: Selbstverantwortlichkeit.
Ist nicht auch das Alter der Studierenden unterschiedlich? Denn mit dem G8 kommen Studierende, die sich anmelden, zum Teil sogar mit ihren Eltern zur Einschreibung. Das ist das eine. Und das andere, durch die Bachelor-Master-Struktur gibt es nicht mehr diese jahrgangsmäßigen Aufbau des Studiums, wo man gewissermaßen als Kohorte durchläuft und am Ende sich noch mal fast ein ganzes Jahr Zeit nimmt, um auf das Examen zu lernen und gewissermaßen den gesamten Prüfungsstoff noch mal in einem inneren Zusammenhang sich anzueignen. Durch einerseits eben G8, der jüngere Eintritt ins Studium und zweitens eben durch Bachelor-Master. Erstens mal schließt man nach jeder Veranstaltung mit einem Modul ab, mit einer Prüfung ab. Und zum anderen hat man auch die Wahlmöglichkeit, nach dem Bachelor nochmal sich ein anderes Masterstudium zu überlegen. Ich glaube, das fordert auch von den Studierenden auch mehr Überlegung, wie will ich eigentlich mein Leben gestalten? Ist der Lehrberuf das Richtige für mich oder orientiere ich mich doch nochmal um? Also das sind, würde ich sagen, so zwei Dinge einer Medaille, dass Studierende auch sehr viel mehr gefordert sind, selbstverantwortlich zu sein durch dieses Bachelor-Master-System, um ihr eigenes Leben irgendwie auf die Reihe zu bringen und immer auch wieder zu Entscheidungen herausgefordert sind. Was will ich eigentlich und ist das wirklich mein Studium? Ist das mein Ziel oder will ich mich umorientieren?
Vielleicht zur Heterogenität der heutigen Studierenden und ihrer unterschiedlichen Herkünfte vielleicht auch nochmal. Das war nämlich am Anfang überhaupt nicht so. Die meisten Studierenden kamen aus dem Badischen oder Schwäbischen. Und ich erinnere mich daran, dass also vielleicht 2005 oder 2006 zum ersten Mal zwei türkischstämmige Studierende hier ankamen. Und die auch noch mitteilen konnten, welche Schwierigkeiten sie überhaupt gehabt haben, Abitur zu machen, also familiär und auch sonst insgesamt. Und das hat dann 3, 4 Jahre später sehr stark sich geändert. Also da kamen ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und man hatte ja auch ein Stück weit das auch ausdrücklich propagiert und dafür Werbung gemacht. Insofern die also mit muttersprachlicher Qualität Deutsch sprachen, in der Regel, und aber zugleich auch noch eine andere Fremdsprache mitbrachten, die jetzt nicht Englisch oder Französisch war. Und die dadurch natürlich für den Lehrerberuf, gerade auch im Grundschulbereich, besonders wichtig war. Und das hat sich das Feld sehr stark verändert, also insgesamt.
Wir wollten von Herrn Link wissen, was die Studis von heute denn so interessiert.
Ich glaube eher dieses gesellschaftspolitische merkt man schon. Also wir haben beispielsweise bei uns die Möglichkeit, dass die Studierenden Artefakte entsprechend realisieren. Das ist sehr offen gehalten in der Technik. Und da kommen natürlich jetzt schon so Aspekte in der Digitaltechnik beispielsweise, dass die dann mit einem KI-Bot das ganze System versehen wollen. Ich hatte jetzt aber auch eine Arbeit von einer Studentin mit einem Nachhaltigkeitsbezug. Also ich glaube, diese Themen, KI, Nachhaltigkeit, die waren früher, KI ist jetzt auch erst seit ChatGPT, seit 2, 3 Jahren wird es, glaube ich, so auch populär in der Mainstream. Und dass das ja hier dann doch den ein oder anderen Studierenden hier interessiert und wir dann entsprechende Angebote anbieten, wie man sich da beispielsweise weiter mit auseinandersetzen kann und sich entsprechend vertiefen kann.
Ganz oben auf dem Lehrplan steht mittlerweile auch die Forschung. Die kann sowohl an der PH stattfinden, als auch im Unterricht an Schulen.
Ich denke, dass diese Tendenz, Studierende in die Forschung stärker mit einzubinden, in Forschungsprojekte mit einzubinden, tatsächlich so um die 2010er Jahre gekommen ist, als man umgestellt hat auf Bachelor und Master. Und Masterarbeiten sind eben stärker forschungsorientiert. Seitdem gibt es auch wesentlich mehr Forschungsprojekte an der Hochschule, kleinere und größere, und man betrachtet auch das Schulfeld als Forschungsfeld. Das hängt auch damit zusammen, dass man den Lehrberuf eben nicht nur als Wissensvermittlung betrachtet, sondern im Grunde als selbst einen forschenden Habitus mit in die Schule bringt. Und Unterricht eher auch unter dem Aspekt sieht des forschenden Lernens. Das heißt also, es ist nicht mehr so, dass man sagt, die Lehrerin, der Lehrer weiß etwas und gibt das Wissen weiter, sondern Lehrerinnen und Lehrer, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler machen sich gemeinsam auf den Weg, um auch Welt zu erkennen, Welt zu erforschen. Und dieser andere Habitus wird auch in der Hochschule schon angebahnt.
Frau Weigand hat uns auch von aktuellen Forschungsprojekten erzählt, bei denen sich die Studis der PHKA beteiligen können.
Ich leite im Moment einen großen Forschungsverbund und auch ein Projekt. Das ist eine Bund-Länder-Initiative. Leistung macht Schule heißt die. Und da binde ich immer wieder Bachelorarbeiten und Masterarbeiten mit ein. Und die Studierenden untersuchen beispielsweise in der Grundschule, wie lässt sich differenziert Begabungsförderung gestalten. Und da stelle ich fest, dass diese ganz konkrete Aufgabe eine unheimliche Motivation ist, nicht nur eine Arbeit an sich zu absolvieren oder abzugeben, sondern ein unmittelbares inhaltliches Interesse besteht, weil wir auch als Forschende Interesse daran haben, Daten zu bekommen, wie funktioniert ein Projekt ganz konkret im Unterricht, in der Praxis. Oder Interviews mit Lehrpersonen gestalten zu lassen, um bestimmte Forschungsfragen zu bearbeiten. Ist unheimlich interessant für uns und gleichzeitig für die Studierenden, die diese Daten im Feld erheben und dann in der Arbeit auswerten. Da stelle ich immer wieder fest, dass das für Studierende enorm motivierend ist, ja, weil es einen realen Fokus hat und einen ganz konkreten Wert und eine Erwartung erfüllt, dass sie eben solche ganz konkreten Arbeiten dann durchführen.
Wir wollen natürlich nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern auch in die Zukunft. Was wünscht sich Herr Link für die nächsten 20 Jahre?
Schwierig, aber was ich mir wünsche, mehr Zeit, das ist ja doch dann immer vielfältig. Also man hat ja nicht nur die Lehre, auch worum es hier schwerpunktmäßig heute ging, aber wir haben es ja schon angesprochen, das Thema Forschung, Verwaltung, das ist dann ja doch immer eine Herausforderung, wo ich jetzt auch nach einem Semester noch schauen muss, das irgendwie hinzubekommen, dass man da doch allem gerecht wird. Und für die Zukunft, ich bin gespannt, wie sich das Thema mit KI, KI-gestützten Lernformaten weiterentwickelt. Gibt es ja durchaus auch das ein oder andere Forschungsprojekt an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, wo das dort intensiv untersucht. Insofern, ist es, glaube ich, eher so selbst, dass man als Dozierender da offen bleibt für Neues, weiterhin Freude hat an seiner Tätigkeit und das dann möglichst dann auch die Studierenden überträgt.
Uns fehlt jetzt natürlich noch die Sicht der Studierenden. Dazu haben wir mit Caroline gesprochen. Sie studiert aktuell im Master und hat somit Einblick ins aktuelle Geschehen an der PHKA.
Zu dem Gespräch haben wir uns aber noch jemanden eingeladen, und zwar Wolfgang Halbeis. Er hat auch an der PH studiert und ist inzwischen Schulleiter. Wir wollten von den beiden wissen, was die Studierenden heute und damals so beschäftigt hat.
Also zum einen hat uns eben beschäftigt, ob man einen Job bekommt. Da wurden sehr unterschiedliche Sachen an uns herangetragen. Also in der einen Veranstaltung hieß es, sie brauchen sich gar keine Hoffnung machen, dass sie mal als Lehrkraft eingestellt werden. Und in der nächsten Infoveranstaltung hieß es, toll, dass sie alle da sind. Super, wir brauchen sie ganz bestimmt mal alle.
Bei uns war es komplett das Gegenteil. Also es hieß von Anfang an, es ist super, dass sie hier sind und Lehrermangel und wir werden nie genug Lehrkräfte haben. Und das zieht sich jetzt eigentlich auch schon komplett durch das ganze Studium. Zwischendurch kam ja mal eine Nachricht von der Tagesschau, war das, glaube ich, dass es jetzt doch irgendwie bald zu wenig Lehrkräfte geben wird. Aber wir hatten das auch im Seminar thematisiert und da hieß es auch weiterhin, das kann gar nicht ausgeglichen werden. Also dafür gibt es einfach aktuell viel zu wenig Lehrkräfte.
Also bei uns war das ein großes Thema, diese Einführungsveranstaltung zu bestehen und insbesondere die Allgemeine Pädagogik-Einführungsveranstaltung und deren Prüfung war ein großes Thema. Und es gab zwei Möglichkeiten, die zu absolvieren, nämlich einerseits bei einem Dozenten, bei dem man eine Multiple-Choice-Klausur schreiben musste, und die andere, die war beim Herrn Bolle. Und der Herr Bolle, das muss man dazu sagen, wurde später mein Doktorvater, also von daher, ich habe mich damals aber nicht für Herrn Bolles Klausur entschieden, sondern für eine Multiple-Choice-Klausur, auf die ich mich so vorbereitet habe, dass ich mir die Fragen kopiert habe vom letzten Jahr, so haben das alle gemacht. Und ich habe mich dann da reingesetzt, völlig siegessicher meine Klausur geschrieben. Und das ging auch sehr schnell natürlich, weil die Fragen wieder die gleichen waren. Ich bin dann aus der Klausur raus und war ganz stolz, dass das so schnell ging und nicht so clever war, ja, der schwierigeren Klausur aus dem Weg zu gehen. Und habe dann zu den anderen gemeint, naja, easy win, das war ja überhaupt kein Problem. Und dann sagen die anderen, warum, das war doch total fies. Und sag ich, was war da fies, wir hatten doch alle die Fragen. Und dann haben die gesagt, ja, aber hast du nicht bemerkt, dass überall da, wo stand im letzten Jahr, welche Aussagen treffen zu, stand jetzt, welche Aussagen treffen nicht zu. Ja, das hat dazu geführt, dass ich das Ding am Ende mit einer 4 gerade noch bestanden habe, weil ein paar Fragen abgewichen sind. Das waren die Fragen, die ich richtig beantwortet habe. Also das war mein Einstieg ins Studium.
Wir haben ja auch schon vorhin über das Verhältnis von Dozierenden und Studierenden gesprochen. Und dazu konnten uns Caroline und Herr Halbeis auch etwas erzählen.
Ich habe schon das Gefühl, dass viel Engagement da ist, dass Studierende da bleiben und auch Interesse am Studium entwickeln. Also klar, ich hatte viel Kontakt mit Lernenden, die einen wirklich auch persönlich nach dem Seminar noch betreut haben und sich darum gekümmert haben, wenn man irgendwie Fragen hatte. Also ich finde, es wird schon viel auf einen eingegangen, gerade dadurch, dass es ja auch viele kleinere Seminare sind. Ist einfach eine sehr enge Betreuung, finde ich, an der PA aktuell.
Ja, war sehr unterschiedlich. Also viele waren sehr nahbar, mit denen konnte man Dinge echt in aller Ruhe besprechen und hatten schon fast so einen Mentorencharakter. Und bei anderen war das sehr förmlich und da musste man da ins Büro und so weiter. Und dann war das wirklich so eine sehr förmliche Geschichte. Aber ich habe das schon im Großen und Ganzen als sehr, sehr entspannt und sehr locker wahrgenommen. Also es gab also tatsächlich Dozierende, die haben einen regelrecht noch abgehört, also nicht nur regelrecht, die haben die Studierenden abgehört und ich stand einmal am Klo und plötzlich kam der Dozent, stellt sich neben mich und währenddem wir da beide da am Klo beschäftigt sind, sagt er zu mir, übrigens, Sie sind noch in meinem Kurs. Ich so, ja, ich höre Sie jetzt gleich ab. Und dann ist er raus und 2 Minuten später saß ich in seiner Veranstaltung, musste nach vorne tanzen und da hat er mich abgehört über die letzte Sitzung. Ja, genau, so lief das. Aber im Großen und Ganzen war das sehr entspannt und habe das immer als sehr angenehm wahrgenommen.
Die Studis müssen auch auf gesellschaftliche Herausforderungen und Veränderungen vorbereitet werden. Inklusion ist da ein ganz großes Thema.
Ja, also ich finde, in eigentlich jeder Veranstaltung wird diese Heterogenität angesprochen, die uns später auch im Beruf erwartet. Ich hatte tatsächlich auch 2 Veranstaltungen zu inklusiven Schulgestaltungen. Ja, auch Mehrsprachigkeit ist gerade auch im Fach Deutsch ein riesiges Thema.
Zu Studienzeiten von Herrn Halbeis war das noch nicht so präsent. Wie viel zum Thema Inklusion gab es damals?
Wenig. Das war am Rande mal kurz Thema, aber das war eigentlich immer die Aufgabe von den Heidelberger Studierenden, weil es ja da den entsprechenden Studiengang auch dazu gab. Das war wenig Thema. Es ist ja natürlich auch selektiv, weil ich mir natürlich auch entsprechend die Veranstaltung vielleicht rausgesucht habe, in denen das gar nicht so zum Tragen kam. Ja. Aber also in meinem Studium war das wenig Thema. In meinem jetzigen Alltag ist das viel Thema.
Heißt das dann im Gegenzug auch, dass sich die Schülerschaft über die Jahre stark verändert hat?
Ich war ja lange an der pädagogischen Hochschule und habe auch gelehrt und habe viele Praktika betreut. Jetzt war ich lange Lehrer, jetzt bin ich schon eine Weile Schulleiter. Ja, ich glaube schon, dass sich da viel verändert hat. Ich habe schon den Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler deutlich toleranter geworden sind auf der einen Seite. Das erlebe ich schon so. Also diese Trennung zwischen den einzelnen Klassenstufen, sodass die Siebener mit den Achtern und die Achter mit den Siebenern nichts zu tun haben wollten oder so, das nehme ich gar nicht mehr so wahr. Klar, also was ich natürlich jetzt so wahrnehme, auch als Schulleiter, das ist natürlich die Digitalisierung, die den Kindern nicht nur gut tut. Und diese Fixierung aufs Handy und die kurze Aufmerksamkeitsspanne. Aber da ist natürlich jetzt auch wieder so, wir wissen ja schon, Sokrates hat sich über die Jugend beschwert und das könnten wir heute auch wieder alle so unterschreiben. Also ich glaube, das hat sich schon verändert und ich habe auch den Eindruck, dass bestimmte Störungsbilder deutlich zugenommen haben. Und da ist auch die Frage, gab es die früher auch schon, tritt das jetzt einfach mehr zutage oder hat man einen besseren Blick darauf und diagnostisch schärferen Blick? Das, genau. Also das, ich finde es jetzt echt schwierig zu beantworten, weil das echt schon 20 Jahre her ist. Also ich kann mich noch an bestimmte Situationen in der Schule erinnern, aber das ist natürlich auch jeweils schulabhängig.
Wichtig für angehende Lehrkräfte ist auf jeden Fall, dass sie mit den unterschiedlichsten Gegebenheiten klarkommen und individuellen Unterricht machen können. An der PHKA hat man im Verlauf des Studiums die Möglichkeit, sich kreativ in vielen Bereichen auszuprobieren.
Ich finde, es wird immer individueller, je weiter man im Studium fortschreitet. Am Anfang eben diese Einführungsveranstaltungen sind ja sehr vorgegeben, aber dann hat man ja auch immer weiter Wahlmöglichkeiten. Und ich fand, es war ein sehr vielseitige Projekte, die wir jetzt machen konnten. Es reichte von irgendwelchen digitalen Lernpfaden, die wir programmiert haben, hin zu einer kreativen Darbietung einer Ballade, jetzt zwar auf Deutsch bezogen. Also ich finde, es ist sehr vielseitig und es wird auch viel Kreativität gefordert. Aber genau, in manchen Veranstaltungen, also ich finde, gerade jetzt ist auch fächerabhängig, in manchen Veranstaltungen ist man da auch ein bisschen gebundener in anderen Fächern.
Bei den Lernpfaden handelt es sich übrigens um ein digitales Produkt. Die Digitalität hat definitiv einen großen Einfluss auf die Lehrkräfte von heute und morgen.
Also ich denke mal, alles was im Bereich Digitalisierung ist, ist da sicherlich zuerst anzuführen. Und zwar sowohl die Kompetenz als Digital Native ist schon was völlig anderes, wie das in meiner Studienzeit damals war. Da war das toll, wenn man dann am Rechner was getippt hat und so weiter. Aber die meisten haben sich das nochmal mit der Hand vorgeschrieben. Also das ist, glaube ich, schon eine völlig andere Dimension. Ja, auch mit welchen Ideen die kommen, wie selbstverständlich mit KI umgegangen wird. Wir haben ja auch bei uns an der Schule das Kindercouncil. Das machen wir ja mit der Pädagogischen Hochschule zusammen. Das sind ja wöchentlich Studierende bei uns, die so einen Debating Club mit unseren Schülern machen. Und das finde ich schon beeindruckend, was die da so auch im Bereich Digitalisierung so drauf haben. Auf der anderen Seite, einmal jetzt bei diesem Thema, weil alles hat ja immer zwei Seiten, oder mindestens zwei Seiten. Auf der anderen Seite fällt mir schon auf, wenn dann mal die Endgeräte ausfallen oder nicht in dem Umfang verfügbar sind, wie man das eigentlich sich vorstellt, dann herrscht schnell Ratlosigkeit. Also dann merke ich, sind Studierende mitunter überfordert und sagen, ja wie, jetzt funktioniert der Bildschirm nicht, was mache ich denn jetzt so, ja? Also da guck mal, hier ist eine Tafel, aber ich habe das doch jetzt vorbereitet und so. Also ich merke schon, dass das ein Segen und Fluch ist mit der Digitalisierung. Ansonsten auch das ist auch, glaube ich, sehr individuell abhängig, was von den Studierenden kommt. Manche sage ich ja, das ist jetzt, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, typisch Gen Z mit allen Vor- und Nachteilen, die jede Generation so mit sich bringt und mit allem Gemecker, die älteren Generationen dann wieder da anbringen könnten. Und dann gibt es wiederum Leute, wo ich sage, ja, passen da überhaupt nicht ins Raster. Also ich glaube, das ist schwierig zu verallgemeinern. Ich glaube, das ist schon, also was mir auffällt, ist schon, dass immer wieder Studierende kommen, die sagen, ich wusste nicht so richtig, was ich studieren soll, also habe ich PA-Studium angefangen, aber hey, das war vor 20 Jahren schon genauso. Also von daher, ich finde, ja, also jetzt die großen Unterschiede, ich denke, die Digitalisierung ist ein zentraler Punkt, wo sich viel verändert hat und alles andere ist doch erstaunlich gleich geblieben.
Es gibt allerdings auch Dinge an der aktuellen Lehre, die nach Carolines Meinung noch verbessert werden könnten.
Also gerade im ISP fand ich es eigentlich sehr schön, eine Begleitveranstaltung zu haben. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass in diese Praktikas und gerade auch im ISP so diese theoretische Welt der PH auf die Praxis trifft. Und dann in den Vorbereitungsveranstaltungen wird zwar schon auch auf die Praxis vorbereitet, aber ich würde mir schon noch mal mehr diesen Blick auf die Schule selbst wünschen, nicht nur auf die Wissenschaft, die dahinter steckt.
Zu viel Theorie und zu wenig Praxis? Wolfgang Halbeis sieht das anders.
Nee, also das muss ich sagen, aber die gab es bei vielen, das habe ich auch mitbekommen. Viele haben sich beschwert, dass das, was man da gelernt hat, nichts mit der Realität zu tun hat, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich hatte immer viel Freude an den Theorien. Das war auch der Grund, warum ich nachher dann auch noch eben promoviert habe an der PH. Und ich habe ehrlich gesagt, gerade von den Theorien, die häufig so als besonders abstrakt galten, eigentlich am meisten profitiert für meinen Lehralltag. Also ich finde es immer noch, wenn ich auf Veranstaltungen fahre oder auf Fortbildungen oder ich gebe auch viele Fortbildungen in verschiedenen Kontexten und Netzwerken, höre ich immer wieder diesen Satz, ja, wir wollen nachher was mitnehmen, was wir morgen umsetzen können und so. Und dann denke ich so, ach Leute, ich weiß nicht so richtig, ob das immer das Ziel sein muss. Also ich finde es viel inspirierender, wenn ich Grundlagen bekomme, die ich dann selber auch auf meine Art und Weise so umsetzen kann. Also ich hatte schon immer ein Problem damit, Material oder irgendwelche Sachen von anderen zu übernehmen. Und ich fand es immer total bereichernd, wenn ich mich wirklich auf dieser Metaebene bewegen konnte, weil es mir noch nie schwer gefallen ist, das auch wirklich in den Alltag anzuknüpfen und dann auch meinen eigenen Alltag zu gestalten. Ich will ja es gar nicht so machen, wie es die anderen vielleicht machen. Also das heißt ja nicht, dass man es immer anders machen muss oder so, Aber ich will ja meinen eigenen Stil finden. Und da finde ich, dass die Metaebene mir immer total geholfen hat. Also das muss ich wirklich, da würde ich auch gerne echte Lanze dafür brechen. Ich finde das total hilfreich und wichtig. Und das eben nicht so zu sehen. Und ich meine, ich stecke voll in der Praxis und habe wirklich, war lange Lehrer, bin jetzt schon eine Weile Schulleiter und muss echt sagen, also die, von denen ich am meisten profitiert habe, das sind wirklich so Theorien wie Immanuel Kant oder Johann Friedrich Herbert und Alfred Adler. Und tatsächlich, also ich habe das immer für total bereichernd gehalten und versuche das jetzt auch, ich gebe ab und zu auch mal noch Seminare an Hochschulen oder so, ist das eigentlich immer ein Thema, dass ich versuche, hier das irgendwie praxisnah rüberzubringen. Ich glaube, da kann man total profitieren und man macht sich auch nicht so abhängig von Trends. Ich finde, die Theorien geben einem einen weiteren Blick und machen einen selbstständiger und selbstbestimmter als nur dieses sehr Konkrete.
Neben den Lehrveranstaltungen gibt es ja auch noch andere Angebote der PHKA. Gab es die damals schon und welche Erfahrungen haben Caroline und Wolfgang Halbeis damit gemacht?
Da gab es auch viele Veranstaltungen. Auf die PHA-Partys bin ich in der Regel nicht gegangen, aber die gab es damals auch schon. Ich hatte so meine Clique, mit der ich da alles gemacht habe und das war auch an die Fächer gebunden. Ich war in der SMD, aber jetzt nicht groß aktiv, aber teilnehmen in den Andachten dabei. Und ansonsten war hat sich für mich persönlich eigentlich mehr darin erschöpft, in den Veranstaltungen zu sein, in den Mittagspausen mit Leuten zusammen zu sein. Und ich war auch in Vereinen bei mir zu Hause so eingebunden, dass ich da mich jetzt darüber hinaus gar nicht so wahnsinnig engagiert habe. Also ich war auch nicht in der ASTA oder sowas, das habe ich weniger gemacht. Also wir hatten es immer recht lustig, aber jetzt, dass ich alle Angebote über die Lehrveranstaltung hinaus genutzt habe, eher weniger.
Da habe ich tatsächlich eine sehr spannende Entwicklung gemacht an der PH, muss ich sagen, weil ich habe ja während Corona angefangen zu studieren. Das heißt, zu Beginn meines Studiums habe ich nichts von der Hochschulgemeinschaft mitbekommen. Die ersten zwei Semester waren nur digital und von zu Hause aus. Und dann durfte ich das jetzt aber die letzten Jahre doch noch erleben und finde tatsächlich, da ist recht viel geboten an der PH, sei es der Hochschulsport oder die Sprachkurse, die angeboten werden. Ich persönlich bin auch in der Fachschaft aktiv, also man ist viel eingebunden, wenn man das möchte. Also es ist natürlich auch immer Typsache. Es werden regelmäßig Feste veranstaltet. Also ich finde, es ist immer viel los an der PH.
Ja, viel los an der PHKA. Das können wir auch bestätigen. Wir hoffen, ihr habt einen Eindruck bekommen, was sich in den letzten 20 Jahren an der PHKA so getan hat.
Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
Es ist wieder Zeit für...
Schon gewusst?
Dass das hier unsere letzte Folge wird. Iris und ich geben nämlich die Bildungswelle ab. Aber es geht natürlich trotzdem weiter, ab Oktober mit jemand Neuem. Und der ist jetzt hier bei uns im Studio.
Servus, ich bin der Jakob und ich werde dann ab dem kommenden Semester die Bildungswelle machen. Komme aus demselben Haus wie Iris und Kaya, studiere hier auch an der Hochschule für Musik in Karlsruhe Musikjournalismus. Und da kamen dann Iris und Kaya auf mich zu und haben gefragt, möchtest du das machen? Und ich war natürlich von der Idee sofort begeistert.
Jakob, du bist ja eigentlich auch richtig viel für die Zeitung unterwegs. Erzähl mal, was du da so schreibst.
Ich schreibe am meisten Konzertberichte und Berichte aus dem Lokaljournalismus. Das heißt, ich gehe in Mannheim und der Region Karlsruhe auf Konzerte und schreibe dann in die Zeitung, was ich da so beobachtet habe, wie die Konzerte in einem gesellschaftlichen Kontext zu sehen sind, wie die Band performt hat und wie ich das aus musikjournalistischer Sicht sehe. Und im Lokaljournalismus ist es dann eben oft so, dass das Geschehen nochmal tiefer unter die Lupe genommen wird, dass nochmal mehr ins Detail gegangen wird, was eben vor Ort los ist. Da geht es dann auch teilweise um Vereinsfeste, die Politik direkt vor Ort und man ist irgendwie extrem nah an den Menschen vor Ort und kann sich da auch gut ein Bild machen von einzelnen Gemeinden, was gerade Gemeinde XY beschäftigt und so weiter. Und da hat man wirklich einen sehr, sehr tiefgehenden Blick in die lokalen Themen, die gerade eben wichtig sind.
Na, mit so viel Erfahrung wird es dann ja auf jeden Fall ein ganz einfaches Stück für dich hier zu übernehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dass die Bildungswelle jetzt eine kleine Auffrischung bekommt durch dich. Und wir sind schon ganz gespannt, was du vielleicht hier Neues reinbringst, so wie Iris und ich das am Anfang gemacht haben.
Da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe tatsächlich schon so ein paar Ideen, aber noch nichts Konkretes, was ich jetzt hier in der Sendung direkt rausposaunen würde.
Wir freuen uns drauf und sind natürlich bei Fragen auch weiterhin für dich da.
Dankeschön.
Der junge Kulturkanal. 500 Jahre Musik auf einer Frequenz.
Damit sind wir auch schon am Ende unserer allerletzten Sendung, zumindest von Iris und mir. Im September wird es keine Folge geben, da machen wir Sommerpause.
Und im Oktober begrüßt euch dann Jakob mit News, Acts und Facts rund um die PHKA.
Ja, die letzten 1,5 Jahre haben uns unglaublich viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass ihr viele spannende Infos mitnehmen konntet.
Danke, dass ihr dabei wart und hoffentlich auch weiterhin der Bildungswelle treu bleibt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt gerne eine Nachricht über Insta an den JKK oder eine Mail an bildungswelle@hff-karlsruhe.de.
Tschüssili!
Ciao!